Vierte Erinnerung. Wer bin ich? Fragte sich Erik, aber nur kurz, denn langsam lichtete sich der Nebel und Erik sah alles glasklar. Ich bin Kire und heiße nicht Erik. Und meine inneren Stimmen, die ich hatte, bevor ich in meine Vergangenheit gereist bin, sie sind meine Geschwister und meine Mutter, meine Familie.
Na, das wurde auch mal Zeit. Warum hat er denn Schwester Marina nicht gleich an der Stimme erkannt und die Ähnlichkeit zu einer seiner inneren Stimmen?
Na, bei dir hat man ja das Gefühl, du hast schon alles gewusst, bevor Piotr überhaupt angefangen hat zu erzählen.
Ach, wie lustig, Paul.
Naja, so etwas ist gar nicht so abwegig. Das nennt sich Kollektivbewusstsein.
Ah, kenne ich. Davon hat Henry der Brockenbande erzählt. Das Wissen unserer Vorfahren steckt irgendwie in uns und bei bestimmten Sachen, die wir sehen, wird es abgerufen. Oder so.
Genau, oder so. Du bist jetzt in einem Alter, wo du alles meinst, besser zu wissen, ohne irgendetwas zu wissen.
Toll, Paul. Das weiß ich ja jetzt, dank dir. Apropos Piotr, wann taucht der eigentlich in Odnoga auf?
Gute Frage, guter Zeitpunkt. Du kannst zumindest schon denken wie ein Meistererzähler. Erik versank allerdings gerade in zu vielen Gedanken. Jemand hatte seinen Namen verdreht. Bloß wer? Wozu? Warum konnte er sich nicht erinnern? War das seine Ausgangsaufgabe? Sich selbst zu suchen und dann zu finden? Warum hatte ihn dann in Odnoga aber keiner erkannt? Und warum hatte er sich selbst nicht schon erkannt, als Herr Kire das erste Mal auf dem Esel am Brunnen gesehen hatte? Drei Fragen aber legten sich nun für Erik über alle anderen. Was ist mit meinem Vater? Warum war er keine meiner inneren Stimmen? Und was wurde letztlich aus allen? Alicia und René schwiegen. Erik war überwältigt von seinen ersten Erinnerungen und weinte. Sein Leben machte jetzt so viel mehr aus. Ein Zuhause, Freunde, ein Hund und eine Familie. Erik dachte traurig und wütend zugleich darüber nach, wer ihm die Erinnerungen genommen hatte, warum und wann dies geschah. Ob Frau Horatio wusste, woher ich komme und wer meine Familie ist? Und wenn ja, wie lange wusste sie es bereits? Erik wurde zunehmend misstrauisch und schloss die Augen, um lieber weitere schöne Bilder aus seiner Kindheit zu bekommen. Aber nur ein Bild schwirrte durch seinen Kopf, und das wurde von Angst erzeugt. Die polierten Totenköpfe an den schwarzen Uniformen aus der letzten Erinnerung. Sie waren jetzt auch für Erik keine Wappen mehr für Piraten aus den Vorlesungen von Schwester Marina. Sie hatten sich verändert, wie bei Kire, als die Uniformierten vor dem Schrank standen. Alicia brach ihr Schweigen. »Auch das ist deine Vergangenheit.« Erik fühlte sich verloren, obwohl er sogar seine Großmutter wiedergefunden hatte. René nahm ihn in den Arm und flüsterte ihm mit ungewohnt zitternder Stimme ins Ohr, »Schön, dass wir dich wieder haben.« Auch Alicia hatte Tränen in den Augen und sagte, »An jenem Abend hatten die Sucher vergebens nach mir und meiner Sternenscheibe mit dem fliegenden Schiff gesucht. Aber da sie nie ohne Beute gehen, nahmen sie deinen Vater mit und raubten dir auch deine Sorglosigkeit.« René löste die sehr feste Umarmung und rief, »Wir brauchen eine schöne Erinnerung.« Alicia nahm Eriks Hand und führte sie zu einem ganz bestimmten Schmetterling in den Farben des Regenbogens. Der Falter flog Erik entgegen, bevor er ihm den Finger ausstrecken konnte. Erik sah Kires Zeichnung vom Posthaus mit dem Nussbaum davor, unter dem ein Pferd steht. Doch anders als auf der Skizze, die bei seiner Ankunft hier im Skizzenbuch auftauchte, fehlte sein Surfboard, und das Pferd hatte keine Punkte und war mehr als nur ein Pferd.
Hammerkrass. Ich sehe die Skizze auch. Da steht ein Einhorn unter dem Baum. Ist das jetzt Eriks Fantasie? Mein Freund Henry würde jetzt behaupten, Erik hat die Zeitlinie verändert durch seine Reise in die Vergangenheit.
Zumindest machte ihm das Einhorn wohl Mut.
Oder er sich selbst mit dem Einhorn.
Oder auch das, denn er fragte jetzt viel selbstbewusster: »Alicia, wer war der Uniformierte, der dich gesucht hat und meinen Vater mitnahm? Was ist aus meinem Vater geworden und aus den anderen? Was wurde aus meiner, aus unserer Familie?« Alicia ging in die dunkelste Ecke der Laube. Von dort aus rief sie, als wäre es für außerhalb der Laube gedacht: »Das war ein Sucher, und er ist doch jetzt wieder in Otnoga. Leider hat er die besondere Fähigkeit, sein Erscheinungsbild zu verändern. Es ist schwer, ihn zu personifizieren.«
»Schwierig, ihn zu personifizieren? Heißt das, es ist schwer zu erkennen, wer er wirklich ist?«
»Weil er sich verwandeln kann, so wie Zack?« fragte Kire. »Schlimmer, er ist nicht wirklich«, warnte Alicia ernst. »Nicht wirklich?« fragte Erik erschrocken. »Er hat so oft die Persönlichkeiten anderer angenommen, dass er keine eigene mehr besitzt.«
»Das macht mir jetzt auch Angst. Gnast, ich will keine Angst haben vor Opas Vergangenheit.«
»Was ist denn mit denen, in die er sich verwandelt? Gibt es die wirklich?« fragte Kire. »Er verwandelt sich nur in Personen, die zur selben Zeit wie er in der Außenwelt leben. Und diese ersetzt er dann«, antwortete Alicia. »Ersetzt?« fragte Erik nach.
»Ich ahne die Antwort.«
»Endgültig«, rief Alicia in warnendem Ton. Erik stockte der Atem. Aber nur kurz, denn er wartete noch immer auf die Antworten seiner wichtigsten Fragen. »Warum redet ihr um den heißen Brei, wenn ich nach Erika, Marina, Zack und meinem Vater frage? Wie hieß er? Franz? Ich habe Antworten verdient, findet ihr nicht? Sagt es, hat der Verwandler auch ihn ersetzt?« René unterbrach Erik. »Nein, tot ist er nicht, aber es ist, sagen wir, kompliziert«, ergänzte Alicia. Erik schüttelte verständnislos den Kopf.
»Das hätte ich auch. Komplizierter als all das hier? Kommt schon, wenn Franz nicht tot ist und nicht als Stimme in Eriks Kopf war, wo ist er denn dann?«
René und Alicia schwiegen.
»Na toll, dann versuche ich das zu entschlüsseln. Wenn Franz der Schmied keine von Eriks inneren Stimmen war und noch lebte, sind dann Zack, Marina und Kires Mutter...«
Das fragte sich Erik auch, aber er wagte diese Frage nicht auszusprechen. René zündete eine Kerze an, ging mit Erik in die dunkle Ecke zu Alicia und hielt ihr die Kerze entgegen. Das Kerzenlicht wurde nun von irgendetwas reflektiert und schien auf unzählige schwarze Schmetterlinge, die erst jetzt zu sehen waren. Sie breiteten die Flügel aus und wirbelten jede Menge Staub auf. Laubenstaub, der im reflektierten Kerzenschein regenbogenfarbig glitzerte.
»Waren das deine Erinnerungsschmetterlinge, Piotr?«
»Ha, sonst könnte ich die Geschichte jetzt wohl nicht erzählen.« Alicia nahm René die Kerze ab und führte sie dahin, von wo das Licht reflektiert wurde. Es war ein großer, tellerförmiger, wie goldschimmernder Gegenstand in ihrer anderen Hand.
»Alishas Sternscheibe mit dem fliegenden Schiff in den Stern.«
»Exakt. Und an jeweils der Stelle, an der Staub und Reflektionslicht zusammentrafen,
entsteht so was wie eine staubige Fensterscheibe mitten im Raum. Und genau an der Stelle bewegt sich der Regenbogenstaub nicht mehr. Er steht still.«
»Was ist mit meiner Familie?« fragte Erik erneut und diesmal mit Nachdruck. »Da ist noch viel mehr, das du nicht weißt und du noch nicht verkraften kannst und besser nicht wissen solltest.« Alicia schien über Erik alles zu wissen, wer er gewesen ist, wer er jetzt war und vielleicht, wer er sein würde mit all den wiedergefundenen Erinnerungen. Erik schaute auf die vom Kerzenlicht beleuchtete Wand aus Staub. Sie leuchtete jetzt noch heller in den Farben des Regenbogens und ähnelte dem aus Winterbäumen rieselnden Schnee. Erik wurde bei all den unbeantworteten Fragen immer trauriger. Auch René sah dies natürlich und forderte »Zeit für die Wahrheit!« Alicia gab René die Kerze zurück und nahm Eriks Hand. »Deine Mutter und deine Schwester sind in der Zwischenwelt.«
»Das bedeutet nichts Gutes, oder?«
Alicia beantwortete deine und Eriks Fragen so. »Das, was du hier siehst, ist eine Art Portal in diese Zwischenwelt. Dort kannst du sie alle treffen. Aber das Wissen darüber darf nicht in die Hände der Traumlosen fallen, sonst verändern sie damit die Weltgeschichte.« »Traumlose?« fragte Erik noch immer traurig. »Sie suchen sich Menschen ohne jegliche Güte.«
»Also böse Menschen?«
»Das ist zu einfach, Luke. Du kannst deine Güte auch verlieren, weil du dazu gezwungen wirst. Zum Beispiel, wenn dein Leben bedroht wird. Oder das derer, die du liebst.«
»Gezwungen? Von wem?«
»Diktatoren, Imperatoren, Menschen, die Macht über andere ausüben wollen.« Erik wischte sich die Tränen aus den Augen. »Ich will sie treffen!« Alicia schaute in den Raum zum glitzernden Staub in der Luft und antwortete, »Das ist nur eine Frage der Zeit!« Sie stellte die Scheibe an einen Balken, ohne die Reflexion zu verändern, streckte einen Arm aus und selbiger verschwand bis zum Ellenbogen im Nichts. Und als wäre es ganz normal, was sie dort tat, erzählte Alicia nebenbei, wenn die Traumlosen die Scheibe und damit dieses Portal entdecken, werden sie beides für ihre Zwecke missbrauchen. Es gibt Menschen, Tiere und andere Wesen, gute und böse, welche damit die Zwischenwelt betreten und dadurch in die Vergangenheit reisen können.
Und zurück?
Und zurück. Erik kam dabei sofort der Gedanke, seine Familie durch eine weitere Zeitreise retten zu können. Er steckte ja quasi schon mitten in einer, nur zum falschen Zeitpunkt. Gleichzeitig musste Erik an den sogenannten Sucher in Uniform denken und fragte, war der Schwarzuniformierte im Wald einer von diesen Ersetzern? Ein zeitreisender Verwandler? René schaute zur Tür, als hätte er etwas von draußen gehört. Alicia redete nun wesentlich schneller und leiser. »Das ist kompliziert, nur so viel. Es gibt in unserer Familie drei Wesen, die durch eigene Vorstellungskraft durch die Zeit reisen können. Von anderen weiß ich nicht. Zeitreisen sind sonst nur durch Portale möglich, und die Zeit darf nicht von Zeitreisenden verändert werden.«
»Eigentlich.«
»Auch uneigentlich.«
Alicia legte den Zeigefinger auf ihren Mund. »Sieh dich vor. Offenbar ist in der Außenwelt jemand, der uns belauscht. Also ab in die Zwischenwelt.«
»Na dann, auf in die Zwischenwelt. Tu es, Erik.«
Erik streckte, ohne zu fragen, mutig seinen Arm aus. Aber Alicia schob ihn sofort wieder zurück. »Du nicht. Noch nicht. Ich brauche Antworten.« Monierte Erik leise und dachte dabei etwas ganz anderes. Er konnte kaum erwarten, durch dieses Tor zu gehen und seine Familie zu treffen, um sie zu retten.
Konnte Alicia Eriks Gedanken verstehen?
Erik kam Alicia zuvor und fragte, »Kann ich dir überhaupt vertrauen? Du weißt offenbar, woher ich komme, aber dich kenne ich ja noch gar nicht richtig. Und René hat Schwester Marina mitgenommen. Dem soll ich trauen?« »Nur weil er als Kind mein Freund gewesen sein soll?« Alicia erwiderte, »Ich weiß nicht nur, woher du kommst. Ich weiß sogar, wohin du gehen wirst. Ich habe es doch geahnt. Und wohin bitte?« fragte Kire jetzt frecher. Alicia knüpfte sich unnatürlich schnell einen Zopf. So wie jemand einen Zopf knüpft, wenn darauf eine praktische Handlung erfolgen soll, bei der die langen Haare bloß stören, und wich Eriks Frage aus. »Ich werde gleich gehen müssen.« Sie streichelte einen schlafenden Schmetterling. »Dahin, wo dieser Hund herkommt.«
»Hund?«
fragte Erik und ergänzte. Laika? Alicia kniete sich zur Hälfte durch das transparente Fenster aus stehendem Regenbogenstaub und pfiff. Im selben Moment sprang ihr ein dreibeiniger Hund in den Arm. Laika, rief sie und ergänzte. Deine Hündin, Kehre. Was soll ich mit einer Hündin? Ich kenne sie ja erst ein paar Minuten, schimpfte Erik, weil dies nicht seine Fragen beantwortete. Alicia setzte sich zu Laika und kraulte sie am Bauch, bis diese mit der Hinterpfote auf den Holzboden klopfte und dabei umfiel, da sie mit ihren drei Beinen die Balance nicht halten konnte. Alicia schaute zu Erik und Laika löste sich in Luft auf. »Warum ist sie verschwunden?« fragte Erik traurig. Alicia stand wieder auf und nahm die Sternenscheibe in die Hand. »Laika existiert nur in der Zwischenwelt. Wenn du dich aber wieder an sie erinnerst, dann lebt sie auch in der Außenwelt weiter. Gerät sie in Vergessenheit, weil du nicht mehr von ihr erzählen kannst, wird sie hier verschwinden, so wie jetzt.« Alicia schaute zu René und rief, »Es ist Zeit!« Ihre Worte klangen wie eine Order. René ging daraufhin ganz nah an Kire heran, legte einen Arm um ihn und brummelte, »Nous avons un plan différent.« Alicia nickte, »Ja, wir haben einen anderen Plan.« Sie nahm einen der erwachten schwarzen Schmetterlinge auf die Hand. Erik soll sich erinnern, indem er in seine eigene Vergangenheit zurückreist. Einmal, um deine letzten Kindheitstage in Otnoga mitzuerleben. Und um den Tod von Laika und den anderen zu verhindern? Fragte Kire schneller, als er denken konnte. Alicia überging auch diese Frage. Zum Zweiten, weil du dich von dem Ereignis fernhalten sollst, welches die Löschung deiner Erinnerungen erst notwendig gemacht hat. Erik erschrak. Löschung? Wer tut so etwas? Alicia schwieg und René drückte Erik nun fester. Erik konnte es immer noch nicht fassen. Jemand hat mir einfach meine Vergangenheit gestohlen? Nun schien ihn René beinahe zu zerquetschen. Nicht einmal, sondern zweimal. Alicia setzte den schwarzen Schmetterling auf Eriks Postkappe und schaute auf ihre Sternenscheibe. Der schwarze Schmetterling schien Erik Mut zu machen. Mut für wichtige Fragen. Wer oder was hat mein Gedächtnis gelöscht? Alicia zeigte auf das in die Sternenscheibe eingearbeitete Schiff. Kire befreite sich aus Renés quetschender Umarmung. Mir hat jemand von einer geheimen Gilde erzählt. Waren die das? Wer hat dir von der Gilde erzählt? Fragte Alicia. Erik zögerte, Schwester Marina zu nennen. Alicia wurde nachdrücklicher. Diese Gilde bildet Meistererzähler aus, welche in die Vergangenheit reisen, um Ereignisse zu erhalten, indem sie davon erzählen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten, ergänzte Erik. Alicia erwiderte, aber auch, wenn dies gut gemeint ist, wer bestimmt denn, welches Ereignis der Vergangenheit erhalten bleibt? Die Zeitpolizei deiner? René unterbrach Alicia. J'étais là. Nie gut gemeint. Die Zeitpolizei. Klar, dass du das sagst, schimpfte Erik. Und was bist du dann? Jedenfalls keiner von der Zeitpolizeigilde meiner Schwester. Ich bin so etwas Ähnliches, aber besser. Ich bewahre die Vergangenheit, indem ich wichtige Gegenstände aus ihr rette, die sonst in Vergessenheit geraten. Und nur welche, mit denen die Welt auch etwas anfangen kann. Alicia befahl gehetzt, »Gut, wir haben jetzt keine Zeit für weitere Erklärungen. Wichtiger ist, merke dir, im Januar 1945 fährst du mit Kire nach Gedingen. Dort wartet dann René. Er wird Kire zu mir nach Bremerhaven bringen und du gehst dann wieder dorthin, wo du hergekommen bist. Dein Auftrag ist dann erledigt. Hast du verstanden?« Erik antwortete irritiert, »Nein.« Alishas gehetzte Art schien begründet, denn sie begann, sich aufzulösen. Sie ging zwei Schritte vor, so dass der auflösende Teil ihres Körpers nun hinter der glitzernden Staubwand verschwand. »Erschrick nicht. Wenn ich diese Passage zu oft benutze, bin ich so stark mit der Zwischenwelt verbunden, dass ich irgendwann mit ihr verschmelze. Aber das ist ja erst irgendwann. Erik fragte erstaunt, »Du kannst nicht aus eigener Kraft durch die Zeit reisen?« Alicia lachte. »Nein, ich selbst bin nicht auserwählt. Ich nehme das mit der Zeit nicht ganz so ernst. Mehr musst du jetzt nicht wissen.« Draußen polterte es plötzlich vor der Tür. René horchte auf, gab Erik die Kerze und hielt ihn wieder fest. Alicia machte einen weiteren Schritt und verschwand. Da stand Erik nun mit der Kerze in der Hand neben einem Zeitportal in die Zwischenwelt und hatte immer noch einen schwarzen Schmetterling auf der Mütze. René hielt Erik weiter fest, als befürchtete er, Erik sprenge Alicia hinterher. »Und nun?« fragte Erik. René schaute zur Staubwand, als wolle er kontrollieren, dass Alicia auch vollständig dahinter verschwunden war, und blies die Kerze aus. Dann ließ er Erik los, ging zur Tür, horchte und flüsterte dabei. »Ah, wohl ein Tier. Du müsstest jetzt entscheiden, wo du gehst.« »Wo ich gehe?« fragte Erik. »Wohin du gehst?« erwiderte René. »Na, ich bleibe in Odnoga, denke ich, oder? Merde, ich meine, zu welcher Zeit du gehst. An welchem Zeitpunkt ich springe? Bien, du müsst konzentrer. Fokus finden zu einem Punkt in der Zeit. Dann denkst du dich an den Zeitpunkt. Du brauchst das Tor nicht, aber du musst lernen. Beim ersten Mal wird dir etwas helfen, zu konzentrieren. Compris? »Verstanden. Sowas wie die Spieluhr«, ergänzte Erik. René überraschte Erik mit einem »Non«. Wieder drang ein Geräusch von draußen in die Laube hinein. Doch diesmal konnte es nicht von einem Tier stammen. Es klang wie das Entsichern einer Waffe. »Jäger? Wie im Wald?« fragte Erik. René wich aus. »Du willst doch zu deiner Familie. Wähle schnell roten Papillon.« Erik zögerte. »Dann ist das, was ich dort in der Vergangenheit erleben werde, schon geschehen?« René schüttelte den Kopf. »No, du hast doch gehört, was gesagt Alicia über Erinnerungen. Vergangenheit verändert sich mit ihnen, so wie du über Vergangenheit denkst.« »Und wie kann ich mich in die Vergangenheit denken?« »Folge immer Licht«, antwortete René.
»Die Taschenuhr!«
»Die Taschenuhr. Folge immer dem Licht«, hatte auch Frau Horatio gesagt, dachte Erik, zögerte aber. Unsicher trat er einen Schritt zurück und starrte auf René. Dieser sah Eriks plötzlich stärker werdende Unsicherheit. »Nicht zögern. Denke dich in Post aus, vor einem Jahr zurück.« »Ich kann nicht«, erwiderte Erik. »Denk an Sommer. Sommer 1944. Nicht verändert, groß. Kennst du schon sehr gut. Wit, wit!« Erik zögerte immer noch und fragte, »Das Posthaus mit dem Walnussbaum, unter dem ein Pferd steht, das niemand gesehen haben wollte?« René antwortete versöhnlich, »Das ist dein Weg.« Erik konnte sich nicht konzentrieren, weder auf Sommer noch auf 1944, denn eine Frage lenkte ihn immer noch ab. »Wo ist mein Vater?« »Franz! Ihn kannte ich nicht als innere Stimme.« René wurde ungeduldig. »Wirst herausfinden!« Er ging zur Tür und stellte sich mit dem Rücken davor. »Was kann ich sagen? Franz lebt nicht hier im Jahr 1945.« Ein kalter Schauer lief Erik über den Rücken. Zitternd fragte er leise, »Sind Sie alle tot?« René lachte. »Nein, frag nicht so viel. Wirst sehen. Konzentration. Sieh dein Ziel. Sommer 1944.« Erik hatte plötzlich ein ganz ungutes Gefühl. Dies bezog sich allerdings auf René. »Komm von der Tür weg, René. Geh mit mir«, rief Erik ihm zu. Doch René schwieg, als sammelte er neue Worte. »Wenn du mich retten willst, ersetze den in der Zeit, der mich...« René unterbrach seine Bitte mit einem lauten Befehl. »Sieh dein Ziel und geh!« Erik zögerte. »Ist das alles nur ein Traum?« Oh, pour l'amour de Dieu, Zweifel, Erzähler! René verdrehte die Augen. Geh, wohin du willst! Erik dachte, Sommer, Sommer 1944. Ich werde sie retten. Alle. Franz, Erika, Marina, zack, Leica. Durch die Knopfleiste von Eriks Jacke leuchtete es plötzlich regenbogenbunt. Erik zog schnell seine Jacke aus und überstrahlte den Raum mit regenbogenbuntem Licht von der Taschenuhr aus seiner Westentasche. »Gut so, sieh in Licht«, rief René. Erik holte die Taschenuhr aus der Westentasche und schaute direkt in ihr gleißendes Licht. Erik sah die Skizze mit dem Heuwagen aus Kires Skizzenbuch und ein dahinter erscheinendes Realbild von dem gleichen Motiv. Im selben Moment stieß jemand die Tür auf und begann zu schießen. Erik meinte, den Schützen am Korthut erkannt zu haben, war sich aber nie ganz sicher. »Alphonse«, dachte Erik plötzlich, verlor kurz seinen Gedanken an Sommer und fiel in ein dunkles Nichts. Nur seine Taschenuhr leuchtete noch. Aber auch wenn er sich auf ihr Licht konzentrierte, hatte er Angst. Angst, dass dieses Nichts unendlich sein könnte. Er nahm die Taschenuhr und leuchtete umher. Ihr Licht fand nur den schwarzen Schmetterling von seiner Postkappe. Selbiger flog nun um ihn herum und begleitete Erik ganz offensichtlich in seine nächste Erinnerung.